Es ist die erste Podcast-Aufzeichnung nach der Corona-Krise und dann habe ich mir gleich einen Gast eingeladen oder bin ich eigentlich zu einem Gast eingeladen, der wirklich was erlebt hat im Fußball und der viel zu erzählen hat. Ich freue mich schon sehr, dass er das alles kundtun wird. Er war zweimal deutscher Meister, einmal Doublesieger mit dem FC Bayern, einmal österreichischer Meister, Torschützenkönig in Österreich, hat also wirklich einiges erlebt, ist eine echte Legende. Ich freue mich sehr, dass er Zeit hat. Herzlich willkommen, August Gustl-Starek.
Danke.
Begrüße Sie. Zur Erklärung, wir sitzen da am WAC-Platz, nicht in Kärnten, sondern in Wien, in der Rustenschacher Allee. Da trifft man sich häufiger an, oder?
Ja, ich bin schon seit 40 Jahren Mitglied am WAC und vor allem ist das ein fantastischer Tennisclub. Es treffen sich illustre Personen und vor allem auch die alten Fußballer und da läuft der Schmäh.
Federführend mit von der Partie ein gewisser Herbert Prohaska.
Das ist das Sprachgenie, er führt ganz einfach die Runde und er ist sehr lustig. Wir hören zwar die Geschichten schon zum tausendsten Mal, aber trotzdem müssen wir immer lachen.
Also er bringt es immer wieder neu, immer wieder mit einem neuen Schmäh.
Naja, eher neu nicht, eher die alten Schmäh, weil neu ergibt sich wenig. Weil wir jetzt schon so gebrechlich sind, also da gibt es keine lustigen Geschichten.
So, da muss ich jetzt entschieden widersprechen, da muss ich jetzt einschreiten. Also ich muss jetzt ein bisschen beschreiben, wie sich der Herr Starek präsentiert. Also erstens einmal wirklich wunderbar gestylt, top gestylt und es ist jetzt ein bisschen schleimig, aber man sieht Ihnen das Alter wirklich nicht an. Also so von Gebrechlichkeit kann wirklich keine Spur sein, nur damit das der Ordnung halber festgehalten ist. Wir haben vor ein paar Tagen telefoniert, als ich Sie gefragt habe, ob wir das Interview machen können. Und der Herr Starek hat gemeint, naja, so viel Lust die Geschichten habe ich ja nicht erlebt. Das meiste war ja traurig und ich habe überall Probleme gehabt. War es wirklich so schlimm in Ihrer Fußballkarriere?
Ja, nein, natürlich im Laufe der Zeit merkt man halt die Fehler umso mehr. Nicht? Und ich mache mir da schon große Gedanken und es sind so viele Dinge passiert, es wäre besser gelaufen. Ich konnte nicht verlieren. Das war mein Handicap. Nicht? Und deswegen habe ich immer Probleme gehabt.
Apropos Probleme, jetzt sind ja während der Corona-Krise im ORF die alten Sendungen von damals gelaufen, Schätze aus dem ORF-Archiv hat das geheißen. Und darin kommen auch Sie vor. Haben Sie das verfolgt? Haben Sie sich angeschaut, als Sie damals, ich glaube im 92er Jahr, mit Skender Fahni vor der TV-Kamera vor Laufender ein bisschen gestritten haben und Sie mit dem Hans Krankl das eine oder andere Verbalgefecht geliefert haben? Haben Sie sich das anschauen können und wollen oder sind Sie froh, dass die Zeiten vorbei sind?
Naja gut, ich meine, froh. Ich habe genug Zeit gehabt. Ich war in Spanien und da waren die Ausgangssperren rigoros. Es blieb mir nichts anderes übrig, als die ganze Nacht am Fernseher zu verbringen und eben die Geschichten und die alten Fußballspiele vor allem zu sehen. Es macht immer wieder Freude, wenn man zum Teil diese Superfußballer wieder sieht und man sich selbst sieht und wie wir gespielt haben. Es von der heutigen Sicht aus, irgendwie sieht das aus, als würde es in Zeitlupe sein, aber wir haben damals das nicht so empfunden, dass es so langsam ist. Auf jeden Fall hatte ich Zeit genug und es freut mich. Und die Auseinandersetzungen, naja, es ist von der heutigen Sicht her, war es sicherlich nicht in Ordnung.
Wie ist jetzt das Einvernehmen mit Krankl und Fahni?
Wir haben überhaupt kein Problem, es ist alles vorbei und vergessen. Und vor allem, wenn man sieht, Hans Krankl, wir haben ja zusammen gespielt, einige Jahre bei Rapid. Und er ist ja um 8 Jahre jünger als ich. Und seine Karriere hat begonnen und meine war schon quasi zum Ende hin. Und ich war schon saturiert, hatte die schönsten Autos und Motorräder und so weiter. Und der Hans, der 8 Jahre jüngere, wollte halt das auch schon haben und auch schon fahren und so weiter. Es war halt eine ganz lustige Zeit und wir waren eigentlich ganz gut befreundet. Und es hat sich erst dann irgendwie eine Rivalität ergeben, als ich ihn abgelöst habe als Trainer. Wenn ich es anders machen hätte können, dieses eine Jahr bei Rapid hätte man sparen können.
Okay, wir werden darauf sicher noch zu sprechen kommen, aber wenn es für Sie okay ist, dann rollen wir jetzt Ihre Karriere ein bisschen chronologisch auf. Ich mag ganz gerne im Jahr 1965 starten. Damals ist der sehr junge Gustl Starek vom Simmeringer SC zu Rapid gewechselt, obwohl er ausgerechnet bei der Austria schon im Trainingslager war. Wie ist es dazu gekommen und mit welchem Argument haben Sie dann die Rapid-Funktionäre überzeugt, doch zum Erzrivalen zu wechseln?
Ja, zu der Zeit hat es ja keinen Wechsel ohne das Einverständnis des Stammvereins gegeben. Ich hätte 18 Monate warten müssen, wenn ich einen Club gewechselt hätte, ohne Einverständnis. Und hat mich halt von Simmering, der Sektionsleiter, mit einer Rapid-Delegation in Eisenstadt, hat mich quasi besucht und hatten mir die Lage erzählt, dass Austria Wien keine Ablöse zahlen wollte oder wenig. Und Rapid Wien würde für mich Ablöse zahlen und auch zwei Spieler von Rapid zu Simmering zu wechseln. Und dann hat mir auch der Sektionsleiter ein Kuvert hingehalten und ich habe reingesehen und das hat mich dann überzeugt.
Also der Rapid-Sektionsleiter.
Ja.
Wie viel waren drinnen?
Ja, ich kann das sagen. Es waren 20.000 Schilling und zu der Zeit, ja, wir hatten ja nicht so viel Geld verdient. Und natürlich war das auch ein Argument. Aber das Wichtigste war, dass ich bei Rapid dann mehr Chancen gesehen habe. Die Austria war so stark besetzt und das hat mich dann überzeugt und dann bin ich zu Rapid und das war, glaube ich, der richtige Schritt.
Ihre ersten Trainer damals bei Rapid waren Franz Binder und Robert Körner. Das waren ja keine Unbekannten, wenn man es einmal so salopp formulieren darf. Trotzdem mag ich vielleicht gleich ganz allgemein auf Ihr Verhältnis zu den Trainern zu sprechen kommen, weil Sie selbst ja sagen, also Mannschaftsbesprechungen waren zwar nett, aber ehrlicherweise zugehört habe ich selten, weil ich war so ein Instinktfußballer, dass ich eh gewusst habe, was ich zu tun habe. Welche Rolle haben Trainer überhaupt gespielt in Ihrer Karriere?
Ich habe eigentlich alle respektiert und war beim Training eigentlich kein Obezare, wie man so sagt, sondern ich wollte ganz einfach guter Fußballer werden und erfolgreich zu sein. Und deswegen hat mich das nicht gestört. Nur wenn ich bei einer Spielerversammlung zugehört habe, das war alles theoretisch. Und in meinem Kopf ist am Abend vor dem Spiel, in der Nacht zum Teil auch, schon der ganze Spielfilm durch meinen Kopf gegangen. Und ich habe dann am Fußballplatz das gemacht, was ich für richtig gehalten habe und das auch zum Erfolg führt. Es ist meistens gelungen und hin und wieder eben nicht. Ne?
Ich glaube, mit dem Otto Baric, den Sie später ja dann beim LASK noch genossen haben, haben Sie ja überhaupt so Ihre Probleme gehabt.
Ja, ich meine, der Otto Baric war einer der erfolgreichsten Trainer. Aber für mich hat er zu viel gesprochen und das ist mir so am Nerv gegangen. Und dann hat er mich auf eine Position gestellt, die mir nicht behagt haben. Und das war halt dann die Kontroverse. Und das eine Jahr in Linz war eigentlich gar nicht so schlecht. Wir waren Herbstmeister. Im Frühjahr sind wir dann ein bisschen zurückgefallen. Ne? Und das war auch der Grund, dass ich wieder gewechselt habe. Und zwar wieder zu Rapid. Das war das dritte Mal, dass ich zu Rapid gegangen bin.
Wie hat denn in den 60er und 70er Jahren Taktiktraining ausgeschaut? Hat es sowas überhaupt gegeben? Welche Rolle hat Taktik gespielt?
Eigentlich kaum eine. Also Anweisungen, spielst den Ball nach vor. Da haben wir Gerdi Springer gehabt, der hat gesagt, Mittelfeld, müsst ihr euch vorstellen, ist Wasser. Und da müssen wir ganz einfach drüber spielen. Nicht? Also die Mittelfeldspieler waren arm. Die haben den Ball nur ganz hoch in der Luft gesehen. Aber prinzipiell, das erste Taktiktraining habe ich erst bei Bayern München gehabt. Da haben wir einen jugoslawischen Trainer gehabt, den Branko Sebec, ein Weltklasse-Fußballer. Und der hat uns dann Spielzüge gelernt. Und zwar, es war sehr monoton. Immer die gleiche Situation, immer die gleichen Abläufe. Und das war das erste Mal. Ne? Vorher hat es gegeben, warm machen, spielen, ein Spiel oder einschießen. Aber so taktisches Spielzeug und so weiter kann ich mir eigentlich nicht erinnern. Ne?
Sie machen ja eh keinen Hehl draus, dass Sie kein einfacher Spieler und kein pflegeleichter Spieler waren. Würden Sie sagen, Sie waren, wernerisch gesagt, gefrasst?
Na, eigentlich, ich glaube nicht, dass die Trainer Probleme mit mir hatten, sondern ich selbst habe Probleme gehabt mit den Autoritäten. Und ich habe das nicht aus Spaß gemacht, sondern ich war so verbohrt und habe gedacht, das, was ich sage und das, was ich meine, das ist richtig. Ne? Und das ist halt nicht immer so. Es war immer Kontroversen. Ich habe ja keinen Schiedsrichter geschimpft oder was, sondern ich habe nur immer gemotzt. Ich bin immer herumgeranzt wegen einem Out-Einwurf und wegen einem Corner und wegen so, solche Kleinigkeiten. Und das ist natürlich den Schiedsrichtern auf den Nerven gegangen. Ne? Und die haben sich auch untereinander abgesprochen und gesagt, den schwindlichen Starek, den beim ersten Wort oder irgendeiner Kritik müsst ihr ihn disziplinieren. Ne? Und ja, das war für mich ein großes Problem. Ne?
Und einmal, damit ich die unangenehme Causa gleich hinter mich bringe, ist es halt ein bisschen eskaliert. Ich weiß nicht, wie oft Sie auf die Geschichte schon angesprochen worden sind, aber wenn wir über Ihre Vergangenheit reden, muss ich Sie auch darauf ansprechen. Tivoli 1971. Und Gusl Starek hat oder hat nicht das Götz-Zitat angedeutet oder doch nicht. Was ist genau passiert, Herr Starek?
Na, das hat eine Vorgeschichte. Ich bin da von Bayern München ausgeliehen worden zu Rapid Wien. Ich war schwer verletzt. Kreuzbandriss und so weiter, habe ich mit viel Training und viel Schweiß mich aufgebaut und bin wieder an meine Leistungen herangekommen. Und das war dann zu Beginn bei Rapid Wien. Wir waren im Stadion da, Erster gegen Zweiter und nach 2 Minuten ein Zweikampf. Und ich habe Foul gemacht und der Spieler ist aufgestanden und hat mich beim Hals gewürgt. Ne? Und ich habe mich freigeschlagen, der ist am Boden gelegen, Schiedsrichter ist gekommen, beide raus. Gut, der hat sich weiter pflegen lassen und auf einmal merkte ich, dass ja, ich muss rausgehen, aber er nicht. Ne? Und da war ich so derartig böse, es war nach 2 Minuten, dass ich dann, ich habe den Schiedsrichter gesagt, warum, weshalb, weswegen, warum er nicht, der war schuld. Ne? Na gut, ich bin dann ausgeschlossen worden und bin leider nicht in die Kabine gegangen und habe mich hingesetzt aufs Bankerl und hinter mir natürlich die Tiroler, die Innsbrucker Zuschauer, die haben mich beschimpft und bis zum Gehtnimmer und ich habe mir gedacht, naja, bin aufgestanden so leicht und haben mir eine Arschbacke freigelegt und haben mir draufgeklopft, nicht? So habt ihr mich gern, dann von mir aus leckt es mich halt. Nicht? Am Popo. Und die haben dann natürlich, war ein Sturm der Entrüstung. Ne? Und das hat mir dann besonders gefallen. Dann habe ich es noch einmal gemacht. Und dann ist schon die Polizei gekommen und die waren eigentlich sehr super. Die waren geschult, weil ich war außer Rand und Band. Ne? Nach 2 Minuten Ausschluss, Erster gegen Zweiter, ich eh angeschlagen noch von meiner Verletzung und das Ganze ist mir durch den Kopf gegangen. Und ja, wie gesagt, dann haben mich die Polizei in die Kabine begleitet und dann ist halt noch weitergegangen nach dem Spiel. Ich war in der Kabine beim Schiedsrichter, habe mich beschwert, warum ist der nicht ausgeschlossen worden und hin und her. Und dann habe ich 10 Pflichtspiele bekommen für diese, nicht wegen den Hosen runter oder irgendwas, sondern ganz einfach wegen der ganzen Geschichte. Ne?
Das war, glaube ich, eh noch eine relativ milde Sperre. War nicht ursprünglich nur die ganze Saisonsperre angedacht?
Ja, es war für diese Dinge, glaube ich, schon eine eher milde. Aber der Teamchef, der Stasny, hat für mich ein Wort eingelegt. Und auch ich habe gesagt, was soll ich machen? Ne? Nach den ganzen Dingen, Verletzungen und so weiter, ich bin halt ausgerastet. Ne?
Mir fällt in dem Zusammenhang auch noch eine andere Episode ein, die damals auf einer Rapid-Videokassette festgehalten wurde, jetzt eh auf YouTube eine legendäre Szene darstellt. Da geht es auch darum, dass Rapid am Tivoli gastiert hat und sie den armen Friedel Concilia ein bisschen missbraucht haben, weil sie auf dem Schiri beleidigt waren. Nein. Wissen Sie, was ich meine?
Nein, ich habe ihn nicht missbraucht, sondern der Friedel ist mir mit den Tormann-Handschuhen ins Auge gefahren. Nicht? Und ich habe wieder so mich quasi gewehrt und bin ich ausgeschlossen worden. Und der Friedel nicht. Nur dann war die Verhandlung im ÖFB da auf der Marilferstraße. Und der Friedel ist gekommen mit den Zeugen, mit Eigenstiller von Innsbruck her. Ich bin freigesprochen worden und der Friedel hat 2 Spiele bekommen. Nicht? Er war ja an der Aktion schuld. Nicht? Natürlich war ich verbal, habe ich ihn provoziert. Aber er ist mir dann quasi mit dem Finger ins Auge gefahren. Und das war eigentlich sehr unangenehm.
Aber ich glaube, ich habe jetzt eine andere Episode im Gedächtnis gehabt. Sie erzählen auf dieser Aufnahme nämlich, dass Sie dem Schiri eine auf die Ferschen gegeben haben. Und zufälligerweise geht der Friedel Concilia vor Ihnen. Und Sie sagen, Friedel, bist deppert, das kannst du nicht machen.
Nein, das war nicht am Tivoli. Diese Aktion war In Hütteldorf, auf der Pfarrwiese, da war ein Tunnel, da hat es kein Licht gegeben. Und in der Halbzeit, das war halt, Schiedsrichter hat schlecht gepfiffen und hin oder her und ich, verrückt wie ich bin, bin halt in den dunklen, in den dunklen Gang genau hinter den Schiedsrichter gegangen. Ich habe gewusst, wo der Schiedsrichter ist. Und bevor wir rausgekommen sind, habe ich halt ein bisschen so immer auf die Ferse geschlagen. Und wie wir dann herausgekommen sind, der Schiedsrichter hat gehumpelt und ich habe nicht in Friedl, sondern in Flügel Rudi gesagt, Rudi, was ist? Und der Rudi ist ganz rot geworden, aber der Schiedsrichter hat eh nichts gesagt. Das war zu harmlos.
Okay, jetzt habe ich mich gerade dabei ertappt, wie ich schon wieder den chronologischen Weg verlassen habe. Aber es ist jetzt sehr spannend, den Schmankerln auch zu lauschen. Deswegen einigermaßen zurück, mitten hinein in die 60er Jahre. Konkret Europacup, der Pokalsieger, Viertelfinale 1967. Eine Sternstunde in der Karriere des Gustl Starek, weil Sie haben als Torschütze gegen Bayern München geglänzt.
Interessanterweise war das zu meinem Geburtstag. Und wir haben gegen Bayern gespielt, ich habe ein Kopftor gemacht, 1-0. Leider hatten wir das Retourspiel dann in München auch, also 1-0 verloren in der regulären Spielzeit. Und in der Nachspielzeit, durch einen Abseiter von Gerd Müller, haben wir dann 2-0, also sind wir ausgeschieden gegen Bayern. Sternstunde, ja, das hat natürlich auch die Bayern aufmerksam gemacht auf meine Leistungen. Ich habe auch dann ein Jahr später mit Nürnberg gegen Bayern München auch sehr, sehr gut gespielt und das war der Grund, dass sie dann mich haben wollten.
Und damit sind wir eh schon beim Thema Auslandstransfer, denn Gustl Starek wechselt zu Nürnberg und wird in der ersten Saison unter Trainer Max Merkel, auch kein ganz Unbekannter, gleich einmal Meister. Muss man auch einmal zusammenbringen.
Ja gut, interessanterweise, ich meine, mit Rapid sind wir Meister geworden aufgrund, glaube ich, von ein oder das zwei Toren. Ja. Ich war Torschützenkönig, obwohl ich nur zwei Drittel der Meisterschaft mitgespielt habe. Ich habe gleichzeitig auch in der Reserve gespielt. Da war ich auch, glaube ich, Zweiter in der Torschützenliste in dieser Zeit, in dem einen Jahr. Und ich habe mir gedacht, ich meine, jetzt Meister, Torschützenkönig, was soll ich jetzt da? Wie soll es weitergehen? Ich möchte nach oben, ich möchte auch international dabei sein. Und da ist das dann zurechtgekommen, dass Rapid-Funktionäre, die auch mit Max Merkel sehr befreundet waren, ihm aufmerksam gemacht haben. Und die haben sich halt dann bemüht, der Klub Nürnberg, und haben mich von Rapid abgelöst. Das war damals eher eine schöne Summe, durchaus nicht üblich in Österreich. Und ich bin dann nach Nürnberg gewechselt. Zu Beginn habe ich eine Verletzung gehabt, schwer, dann bin ich reingekommen. Und für das offensive Spiel, der Max, der war auch zum Teil der Taktiker, der hat Manndeckung spielen lassen. Und wenn ein Spiel offensiv gestartet wurde, habe ich gespielt. Und wenn jemand, also das war eh meistens der Fall, aber wenn wir defensiv gespielt haben, dann ist der Heinz Müller, hat dann gespielt auf meiner Position. Ja, wie gesagt, und dadurch, dass ich auch dann gegen Bayern München gut gespielt habe und Bayern auf der Zehnerposition eben gesucht haben, habe ich dann in Merkel gesagt, kann ich nach Bayern gehen. Ne? Hat er gesagt, wenn du es verschlechtern willst, dann gehst du zu Bayern. Ne?
Gewagte Ansage.
Das ist ja unglaublich. Ne? Die haben mir gedacht, als ich zu Bayern gewechselt habe, natürlich, der Nürnberg wird wieder Meister. Ne? Dann steigen die ab. Mhm. Und wir machen das Double, ne? mit 10 Spielern, die alle Spiele gespielt haben. Mhm.
Ich will noch ein Wort über Max Merkel verlieren. Ich glaube, Sie haben zumindest zu Beginn gar keinen einfachen Stand bei ihm gehabt, weil er immer von den Österreichern gerade immer ein bisschen mehr verlangt hat, wie Sie
genau
sagen.
Genau so ist. Und ja, und wie gesagt, er war schon eine längere Zeit im Ausland, der Max, und hat halt sehr strenges Regiment geführt. Und er wollte halt, dass die Spieler rennen bis zum Umfallen. Und ja, das war halt nicht so meine Stärke, nicht? Sondern ich habe strategisch Fußball gespielt und war versucht, immer dort zu sein, wo der Ball ist und so weiter. Ne? Und ab und zu habe ich halt einen laufen lassen und habe mich, obwohl der Gegner den Ball hatte, habe ich mich schon freigestellt. Ne? Ich habe schon spekuliert, wenn wir den Ball bekommen, dass ich in einer guten Position bin. Und das hat ihm zum Teil nicht gefallen, aber letztendlich der Erfolg war ja da. Ne? Und trotzdem hat er gemeint, naja, wenn du willst, kannst du halt gehen. Ne? Mhm.
Merkels Trainingsmethoden waren ja auch berüchtigt. Von ihm ist ja überliefert, dass er die Tschecheranten, um es wienerisch zu sagen, gegen die Nicht-Tschecheranten in einem Trainingsmatch spielen hat lassen. Dann haben die Tschecheranten 7-1 gewonnen, woraufhin Merkel gesagt hat, sauft's weiter. Hat er so ähnliche Methoden bei Ihnen auch angewandt?
Ja, wir haben, also wenn ich nach der, ich habe dann später, als ich Trainer war, wenn ich diese Trainingsart zelebriert hätte, ich glaube, alle Spieler wären kaputt gewesen. Der hat von uns Dinge verlangt, die eigentlich physisch gar nicht möglich waren. Und deshalb hatten wir eigentlich immer im Ausdauerbereich trainiert. Und das hat aber genügt. Ne? Wir waren ausdauernd, weniger spritzig. Aber durch diese Ausdauer haben wir dann meistens gewonnen. Ne? Dann hatten wir vorne im Sturm einen super Goalgetter, in der Abwehr kompromisslose Fußballer, Mittelfeld lauffreudige Spieler und diese Kombination, die Mischung hat gepasst. Ein ganz ein tolles Jahr. Und wie gesagt, ich habe mir gedacht, die werden wieder Meister. Ne? Und dann sind sie abgestiegen. Ne? Gut, sie haben den Mittelstürmer haben sie gehen lassen. Und zwei Mittelfeldspieler, also in Charlie Ferschl, der sehr, sehr gut war, der auch zu Berlin gegangen ist, und mich. Und hat aber fünf andere Spieler geholt. Ne? Und sie haben trotzdem Schiffbruch erlebt. Ne? Das ist ein ganz eigenes Jahr gewesen.
Und nach diesem Jahr kam eben der Wechsel zu Bayern München, Herr Starek hat es schon angesprochen. Und dort sind Sie auf damals wohl noch nicht so ausgereifte Weltstars namens Beckenbauer, Müller und Meier gestoßen, oder?
Ja, zwei Simmeringer. Burschen, Bum. Der Bumpeter, wo wir beide sind ja aufgewachsen, eine Gasse neben der anderen und haben bei Simmering gespielt und wir treffen uns dann bei Bayern, ne, und werden dann souverän, muss man sagen, Pokalsieger und Meister. Zu der Zeit war der Beckenbauer nicht so dominant und wie gesagt, im Mittelfeld habe ich gespielt.
Also das war 69?
Das war 68, 69. Und da ist da damals der Franz nicht so oft nach vorne gegangen, nicht? Weil er soll hinten die Abwehr dirigieren und soll versuchen, in die Bälle ins Mittelfeld zu spielen. Nicht? Und dann später erst hat er den Bart übernommen und er ist ja dann später auch erst zu dem geworden. Nicht? Aber man hat schon gesehen, er will halt quasi das Spiel machen, auch von hinten. Nicht? Ihm hat ja niemand gedeckt, als Libero hat man ja keinen Mann gehabt, der zugeordnet war. Ne?
Was muss man so über die Privatperson Beckenbauer wissen oder auch über die Privatperson Müller und Meier, die ja dann wirklich Superstars geworden sind in den Mitte der 70er Jahre?
Ja, also privat haben die drei eigentlich nicht so einen guten Kontakt. Also nicht einen, wie beim Training und also so, die Familien haben sich eigentlich nicht so getroffen. Die Uschi Müller, die ich jetzt ab und zu kontaktiere, weil der Gerd in einem Heim ist, die sagt, also ich war mit Gerd Müller öfters zusammen, Beckenbauer weniger und mit der Sepp Meier war halt ein bisschen also auch ein Einzelgänger. Ne? Wir waren nach dem Training und so, also ganz selten zusammen. So ein richtiges freundschaftliches Verhältnis nach dem Fußballspiel hatten wir nicht. Der Franz war ein bisschen ein Asket, der ist seine eigenen Wege gegangen. Seine Frau hat ihn dann quasi irgendwie gedrängt zu Events, Opernbesuche und so weiter. Das war uns alles fremd zu der Zeit. Ne? Und der hat ihn versucht umzumolen. Nicht? Aber der Franz ist dann quasi ein Weltmann geworden, kann man schon sagen. Ne?
Einen interessanten Gegenspieler haben Sie in dieser Zeit auch kennengelernt, nämlich den Otto Rehhagel. Der jetzt nicht der begnadetste Techniker war, dem Vernehmen nach, oder?
Das war sozusagen ein Einhauer. Der er war meistens Manndecker und ist wirklich körperlich zur Sache gegangen. Aber er ist als Fußballer nicht so aufgefallen, aber als Trainer war er fantastisch. Ne? Er ist erfolgreich. Der Otto Rehhagel, aber da hat es Schlimmere gegeben, sogar in der eigenen Mannschaft.
Zum Beispiel?
Ja, bei Nürnberg, der Luki Müller, der hat beim Training die eigenen Spieler umgemäht. Oder der Kaci Schwarzenbeck bei Bayern München, ein super Fußballer, aber ein kompromissloser Abwehrspieler. Da hat der Mittelstürmer kaum eine Chance gehabt. Ne?
Dieses Double oder der Double-Gewinn in der Saison 68-69, der gilt ja in Wahrheit bis heute als Öffnung für den Weg, den Bayern München dann hin zum Weltklub gemacht hat. Fühlen Sie sich da ein bisschen mitschuldig, unter Anführungszeichen, dass Bayern jetzt diese Marke ist?
Na gut, ich war, ja, kann man irgendwie nicht so krass sagen, aber ich war doch ein Mitarbeiter quasi zum Start der Laufbahn oder der Karriere von Bayern München. Aber wie gesagt, es waren dann andere, die den Club so in die Höhe geführt haben. Ich wusste gar nicht, dass die Riesenprobleme hatten zu der Zeit, also auch finanzielle Probleme. Das hatte ich erst später erfahren und deswegen, ich habe mich gewundert, warum wir nach dem Meisterschaftsspiel gleich geblieben sind in der Stadt und dann am Dorf ein Freundschaftsspiel angehängt haben. Heute weiß ich es, es waren die Geldsorgen.
Und dann kam fast eine Zäsur, kann man sagen, in Ihrer Karriere, nämlich der Kreuzbandriss, der einiges verändert hat in der Karriere des Gustl Starek.
Ja, das war natürlich ganz problematisch. Im ersten Spiel der neuen Saison wurde ich verletzt, Knie geschwollen, Samstag das Spiel, Sonntag zum Doktor, der hat mein Knie punktiert, hat gleich die Spritze drin lassen, hat mir Cortison nachgespritzt, ich habe dann bis Freitag Ruhe gegeben, Freitag Abschlusstraining, Samstag gespielt. Die Ärzte haben versucht, das zu eruieren, was das ist, und sind nicht drauf gekommen. Ich habe so starke Muskeln gehabt, dass man da nichts bemerkt hat. Dann habe ich gespielt, nach 30 Minuten einen blöden Schritt gemacht, raus, Bluterguss, wieder punktiert, wieder Spritze, nächste Woche wieder gespielt. Dann habe ich 90 Minuten gespielt in Kaiserslautern, übrigens gegen Unterhage. So. 90 Minuten, ich kann mich erinnern, ich habe aber versucht, nur immer gerade zu laufen. Wir haben dann 0-0 gespielt und das Knie wieder dick geworden. Wieder punktiert, wieder Spritze gegeben, Cortison. Na, und dann Gladbach haben wir gespielt, auswärts das nächste Spiel. Der Ball kommt, die haben in linken Spitz, der Ball ins Kreuz, 1-0 für uns. Ja. Dann ist
Handy läutet.
Entschuldigung.
Normalerweise eine Geldstrafe, oder? Wenn mitten in der Besprechung das Handy läutet.
Eine Sekunde, ja. Helmut, ich rufe dich zurück, ja? Danke. Okay, danke, Helmut. Danke. Danke. Tschüss. Servus.
Oh, das nehmen wir gerne mit. So lebt das Gespräch. Leid. Alles in Ordnung. Kein Problem. Nehmen wir mit.
Ja, wo waren wir stehen geblieben?
Wir waren beim geschwollenen Knie.
Ja. Na, und dann habe ich irgendwie versucht, den Ball einmal aus der Luft zu nehmen und wieder Riesenschmerz, wieder zusammen. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt muss ich ins Spital nachschauen, was das ist. Ne? Na, ins Spital, ich wache auf, liege im Bett und bin von der Brust bis zur Zehe auf einer Seite eingegipst und liege 3,5 Wochen im Bett. Also das heißt, aufs Klo gehen, im Bett. Ich, 24 Jahre, 4-mal Meister geworden und liege im Bett und die sagen alle, naja, diese Verletzung, man weiß dann immer, ob man jemals spielen kann. Ne? Also das war die härteste Zeit. Ne? Dann habe ich noch einmal...
Also das heißt, ein Kreuzbandriss war damals natürlich völlig anders zu bewerten als heute.
Das war damals fast das Ende der Karriere. Ne? Und ich habe dann insgesamt 7 Wochen Gips gehabt und dann haben sie den Gips runtergegeben und man kann sich vorstellen, wie nach 7 Wochen ein Bein aussieht. Ne? Dann hat, wie gesagt, dann hat begonnen die Reha und vor 3/4 Jahr war ich dann quasi weg. Und wie gesagt, Bayern München hat dann gesehen, ja, weiß man nicht, wie geht's weiter und so, und da hat mich der Manager hat gesagt, ja, Gustl, möchtest du nicht nach Österreich gehen? Der Vertrag läuft weiter, weil wir leihen dich aus. Und in Österreich wird nicht so gespielt, nicht so hart. Da kannst du dich wieder quasi erholen und dann bist du heute wieder und dann kommst du zu uns zurück und der Vertrag 4 Jahre geht weiter. Ne? Und da hat, wie gesagt, der Rapid hat sich gemeldet und das war der Beginn der Zeit, wo ich eigentlich eher auf die Gage geschaut habe, als auf sportliche Belange. Ne?
Zumal Sie nach dem Jahr bei Rapid wieder ein Angebot von Bayern hatten.
Nein, ich habe den bei Bayern Vertrag.
Genau, also Sie sollten ja wieder zurück zu Bayern.
Ich sollte wieder zurück. Und in der Zeit ruft mich wieder aus Nürnberg, die in der Zwischenzeit abgestiegen waren, ruft mich der Manager an und sagt, du Kustl, willst nicht zu uns kommen, wir wollen wieder aufsteigen. Ne? Und ich habe gesagt, naja, aber wie schaut es aus? Ne? Und der hat mir dann eben Summen gesagt, was möglich ist, was ich bekommen kann. Und das waren natürlich Argumente, weil ich dachte mir, ich weiß ja nicht, wie lange ich noch spielen kann. Ich muss jetzt schauen, dass ich Geld verdiene, dass ich halbwegs über die Runden komme und dass ich dann quasi einen guten Start habe finanziell für die Zukunft. Und das war mein Fehler. Ich habe mich da quasi, ich habe Sorge gehabt, dass ich halt nicht mehr so gut spiele. Natürlich war ich eingeschränkt durch die Verletzung. Ich denke, so 20% meiner Leistungsfähigkeit konnte ich nicht mehr bringen. Das ist eindeutig. Ne? Und ja, wie gesagt, und dann hat die Bayern gesagt, ja gut, wenn er zu Nürnberg gehen will, haben wir Ablöse verlangt. Und 2 Jahre später wird Bayern 3-mal hintereinander Europacup-Sieger. Ne? Und das sind natürlich Dinge, wo ich mir dann gesagt habe, ich weiß nicht, wann ich gespielt habe, ob dasselbe Resultat gewesen wäre, aber das hat man schon Gedanken, dass ich da, wenn ich geblieben wäre, ne,
dann wären Sie jetzt vielleicht in einem Zug mit Beckenbauer und Müller
gegangen. Ja, und auch quasi finanziell wäre es gut gewesen. Aber da war ich kurzsichtig. Ne, und, ja.
So ist es dann also Nürnberg und dann LASK und dann noch einmal Rapid geworden. Warum dann das dritte Mal das Anheuern bei Rapid?
Ja, wir haben in LASK auch gegen Rapid also gespielt. Auf der Pfarrwiese haben wir sogar mit LASK gewonnen und der Loschek, der Trainer. Hat quasi den Joschi Draxler, der damals Präsident war, gesagt, du, den Gustl könnte man brauchen, da könnte man dann im Mittelfeld, wäre man dann erfolgreich und so weiter. Und dann hat sich halt Rapid bemüht und der Otto Baric hat nichts dagegen gehabt. Ne? Und
der so, damals LASK-Trainer.
Er war LASK-Trainer und so hat sich das ergeben. Ne? Aber der Beginn war ja auch in Nürnberg, ne? Das ist in der zweiten Liga. Ne? Das eine Jahr, da habe ich mich dann richtig, die Reha war super quasi dieses Jahr in der zweiten Liga bei Nürnberg war gut, weil ich habe mich unheimlich gut aufgebaut und hatte dann wieder wirklich, ich habe eine Riesenform gehabt, bin dann auch in der Nationalmannschaft, der Stassen hat mich wieder eingebaut in die Nationalmannschaft und da habe ich dann quasi gute sportliche Leistung noch gebracht. Ne? Und wie gesagt, der Losche hat mich geholt zu Rapid und dann war ich 2,5 Jahre noch oder 3 Jahre bei Rapid. Ne?
Und es war dann die Zeit, als sich Innsbruck und die Austria so immer das Match um die Vorherrschaft österreichweit geliefert hat. Rapid ist dann Anfang der 70er Jahre...
Wir waren ziemlich knapp. Ne? Das erste Jahr, wir waren schon am Sprung zum Meistertitel, aber Innsbruck war besser. Ne? Mhm.
Und dann hat es noch den Sportclub und die Vienna gegeben. Was muss man über die Stationen?
Vienna kann man vergessen.
Aber die Stationen wissen?
Sportclub war eine sehr erfolgreiche Zeit, weil ich bin im Winter zum Sportclub, die in der zweiten Liga waren. War das Problem bei Rapid, nach 2,5 Jahre, Problem mit dem neuen Trainer, Brejancic, der polnische Trainer, sicher ein guter Mann, aber mit denen habe ich auch Riesenprobleme gehabt. Ne? Und da hat dann quasi der Club gesagt, ja, was wollen wir jetzt tun? Nicht? So habe ich dann Herrn Holzbach gesagt, Herr Holzbach, wie ist die Ablöse? Kann ich mich freikaufen? Ne? Hat der Holzbach gesagt, ja, dies und diese Summe. Und ich habe gesagt, am Montag komme ich. Ne? Ich habe mich selbst freigekauft. Ne? Und dann der Erich Hof, der Sportclub-Trainer damals, hat gesagt, Gustl, im zweiten Halbjahr, wir sind hinter Donauwitz, wir wollen gerne aufsteigen, kommst zu uns. Ne? Da habe ich die ganze Ablöse, ich habe das riskiert. Ne? Ich habe das nicht von Sportclub bekommen als Beginn, sondern ich habe gesagt, wenn wir aufsteigen, dann gibt es nicht nur das, was ich gezahlt habe, sondern das Doppelte. Ne? Und wir haben es geschafft, wir waren hinter Donauwitz, und trotzdem sind wir Meister geworden. Und dann war ich 2,5 Jahre bei Sportclub. Erst war ich überhaupt super. Wir sind Zweiter geworden, hinter der Austria. Und ja, und noch ein Sportclub. Der Krause von Vienna, der damals der Rang Xerox-Boss war, und der hat Der war sehr großzügig. Finanziell ist auch der Kranke gekommen. Ne? Und wenn man vorstellt, der Kranke war der Birkner, ich und noch ein paar wirklich bekanntere Spieler und wir sind abgestiegen. Also dieses halbe Jahr, das möchte ich vergessen. Ne? Mhm.
Dann machen wir das bitte oder lassen wir das einmal dabei. Ich mag Sie, bevor wir dann vielleicht noch in ein, zwei Sätzen über Ihre Trainerkarriere sprechen, noch auf Ihre Karriere als Nationalteamspieler ansprechen. Und da vor allem auf den fast tragischen Umstand, dass Sie beim entscheidenden Qualifikationsspiel für die WM 74 gegen Schweden nicht dabei waren und Österreich es knapp nicht geschafft haben, obwohl Stastny, damals der Teamchef, derjenige Trainer war, den Sie am meisten geschätzt haben, glaube ich, oder?
Ja, das war wirklich ein Fachmann und auch menschlich war in Ordnung.
Er gilt als der unglücklichste Teamchef.
Ja, er hat auch viel Spaß in die Mannschaft. Er hat einen trockenen Humor gehabt. Also das war ein ganz besonderer Fachmann. Leider war er zur unrechten Zeit. Wir waren noch nicht so weit, obwohl einige auch schon in Ausland gespielt haben. Aber anscheinend war Schweden dann letztendlich doch besser. Also wir haben auch eine super WM gespielt in Deutschland. Leider wurde ich verletzt, ein paar Tage vor dem Spiel gegen Schweden in Gelsenkirchen, wo ich mir wirklich immer Chance ausgehe, dass wir das schaffen. Vor allem, weil ich in Schweden immer ganz gut gespielt habe. Auch da oben in Göteborg dann auch das eine Tor gemacht, das noch die Chance erlaubte, dass wir überhaupt noch einmal in die Qualifikation kamen. Ja, war sehr unglücklich leider und die WM, die hätte ich schon gerne gespielt. Mhm.
Was würden Sie denn mit all den Erfahrungen, die Sie als Spieler gemacht haben, heute anders machen, wenn Sie noch einmal von Null beginnen könnten?
Nicht streiten, wegen Nebensächlichkeiten. Und wie gesagt, akzeptieren, wenn der Gegner besser ist und nicht suchen die Schuld bei allen anderen. Und man muss halt, das Sportliche, das gefällt mir auch heute. Ich wundere mich, dass nach dem Spiel die alle sich die Hand geben. Das wäre zu meiner Zeit nicht möglich gewesen. Aber nach dem Spiel, da sind so Emotionen auf. Also wie die heute sich quasi benehmen, das gefällt mir. Wäre zu meiner Zeit nicht möglich gewesen.
Spannende Einblicke in die Karriere des Spielers Gustl Starek. Sehr ereignisreich ist dann natürlich auch noch Ihre Trainerkarriere verlaufen, die wir jetzt vielleicht nicht komplett aufrollen wollen, aber in ein paar Stichworten oder mit ein paar Spotlights doch beleuchten wollen. Zum Beispiel fällt auf, dass es ja fast jede Saison oder jedes Jahr einen neuen Verein gegeben hat. Warum waren Sie denn so wankelmütig, unter Anführungszeichen?
Ja, nein, nicht ganz. Der Beginn war ja aus der Saal. Ich habe aufgehört als Spieler, also Wiener abgestiegen, aufgehört. Und nach 10 Runden bin ich zu Salzburg gekommen als Trainer, als Retter quasi. Ne? Wir haben dann im letzten Spiel gegen einen Rivalen, gegen Eisenstadt, hatten wir gewinnen müssen, um oben zu bleiben. Und da, ich habe eigentlich nur spekuliert auf die Nicht-Abstiegsprämie. Wir haben es geschafft. Der Präsident war ein bisschen, er war erst einmal jünger und wollte mitreden bei Aufstellungen oder bei, wie wir uns verhalten sollen in der Freizeit. Ich bin unter der Woche einmal mit der Mannschaft gleich im Winter Skifahren gegangen, als Ausgleich, als Regenerationart, Spaß und so weiter, um die Laune der Mannschaft zu heben. Und der Präsident hat sich aufgeregt. Und er sagt, das geht nicht. Das hatten wir, diese Kontroversen. Und er hatte den Vertrag dann, obwohl das Ziel erreicht wurde, nicht weiter verlängern. War aber okay. Außerdem waren wir im Pokalfinale. Wir hatten das Pokalfinale verloren. Also ich wäre im ersten Jahr schon, habe ich die Chance gehabt, Cupsieger zu werden. Ne? Also ein Titel. Nicht abgestiegen und wir, vielleicht wären wir Cupsieger geworden. Es war ein Tor in der letzten Minute gegen GRK im Finale. Und dann bin ich zum GRK gekommen. Und das war, glaube ich, einer meiner schönsten Zeiten, weil ich habe abgelöst den Cic Czajkowski beim GRK, der auch noch 10 Runden, wo der GRK ganz hinten war. Und ich bin hingekommen und wir sind in dem Jahr noch Dritter geworden. Sind in den Europacup gekommen. Also es sind so kleine Erfolge. Und gleichzeitig habe ich in Graz auch dann ein Kino gemietet und habe dort einen Spielsalon eröffnet. Also
zweiter Job quasi.
Das war der zweite Job, aber das war der erfolgreichste Job.
Nach der Karriere als Spieler. Ja.
Nein, und wie gesagt, diese Zeit beim GK, das waren 3 Saisonen. Mhm. Weil sie gesagt haben, wechseln.
Stimmt.
Natürlich, aber waren Zeiten, wo ich halt nur ein Jahr war. Mhm. Ne?
Ich glaube, aus Ihrer Zeit als GAK-Trainer, bin mir nicht ganz sicher, ist auch das Zitat überliefert, wenn du schon nicht kicken kennst, dann haut es wenigstens eine.
Das war etwas später. Das war, glaube ich, bei Sturm Graz. Und da hat mir ein älterer Spieler hat so rausgerufen, Trainer, so weinerlich. Ne? Was soll man machen? Jetzt, was soll ich sagen? Ich hab gesagt, na haut's eine. Das ist halt so eine Sprache, die ich halt von der Jugend her oder die eigentlich beim Fußball gang und gäbe ist. Die meisten sagen es halt nicht und ich immer gedacht, tut sich körperlich mehr engagieren. Ne? So kann man es auch sagen. Wenn ich sage, haus eine, wenn du schon nicht kicken kennst, das war natürlich schon respektlos. Mir hat es sofort leid getan, nicht? Aber das ist mir so rausgerutscht. Ne? Und natürlich, das Zitat ist schrecklich. Ja? Für einen Coach ist das nicht in Ordnung. Ne?
Etwas, das beim Streifzug durch Ihre Trainerkarriere vielleicht sogar ein bisschen irritiert, jedenfalls auffällt, ist, dass Sie auch ein Jahr oder eine Saison bei der Wiener Austria Trainer waren. Wie kann denn die Rapid-Legende Gustl Starek Austria Trainer werden?
Ab und zu war ich beim Joschi Walter, auch in seinem Büro. Wir hatten damals Karten gespielt und Backgammon gespielt, so als quasi als Zeitvertreib. Ne? Und auch hier am WRC beim Tennis spielen. Also wir waren eher befreundet und er hat mich halt dann als Trainer geholt. Leider hat er einen irgendeinen Vizepräsidenten gehabt oder irgendeinen Einsager, den Robert Dostal. Und der hat gegen alle agitiert. Und wir waren eigentlich sportlich gar nicht so schlecht am Weg. Wir waren Zweiter ist es hin und her gegangen. Leider war der Schneckerl Prohaska schon im älteren Stadium. Achillessehnenprobleme. Er war Spieler, er hat nicht mehr die Leistung gebracht. Hätte mich gefreut, wenn es so gewesen wäre. Leider hat er mir nicht helfen können. Und dann war die Situation, dass 3 Runden vor Herbstschluss der Joschi Walter quasi einen Spieler verpflichtet hat. Obwohl ich gesagt habe, ich brauche jetzt keinen Spieler, weil 3 Runden vor Schluss sind wir Erster am Punkt. Oder sind wir am Punkt Zweiter hinten und im Winter nach den 3 Spielen, im Winter, dann kann ich mir wem anschauen. Und der hat trotzdem den Spieler verpflichtet. Jetzt haben wir gedacht, ja, was habe ich da? Da habe ich nichts mehr verloren. Und da habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Joschi, um 3:30 ist Training. Da hat er gesagt, ja, was willst du denn? Ich trainiere nicht, hat er gesagt. Sag ich, ja, ich auch nicht. Ich kündige. Ich war irgendwie in meiner Autorität irgendwie angegriffen. Ne? War auch, letztendlich, wenn ich das nicht gemacht hätte, wenn ich geblieben wäre, wäre man halt Meister geworden oder vielleicht Zweiter. Ne? Aber ich war so derartig verletzt, als Trainer, als Coach.
Stolz gekränkt.
Und ja, ist meine Autorität, wenn ich so gebrauche. 3 Spieler den Spieler nicht, erst im Winter. Und der hat über meinen Kopf hinweg das bestimmt. Ne? Und das war der Grund, dass ich gekündigt habe.
Und dann, und damit würde ich es dann wirklich auch belassen wollen, müssen wir natürlich in 1-2 Sätzen über Ihre Zeit als Rapid-Trainer sprechen, die ja auch deshalb durchaus turbulent verlaufen ist, weil Sie ausgerechnet Hans Krankl beerbt haben.
Das war mein Fehler. Weil nach Krankl darf nichts mehr passieren.
Das war Majestätsbeleidigung.
Ja, so ungefähr. Ja, es gibt ja diese eine Geschichte. Ich habe ihm über einen Mittelsmann habe ich ihn gebeten, bevor er aufhört, er soll mal Gewichtstabelle machen. Von den Spielern, bevor sie in Urlaub gehen, das Gewicht damit, wenn ich komme, damit ich sehe, ob die geschlampt haben oder nicht. Ne? Und er hat mir ausrichten lassen,
Hat er über die Häuser.
Naja, mehr oder weniger. Ich meine, das schwarze Arschloch kann sich das selber machen. Nicht? So ungefähr. Und das ist nicht, das war, dann so hat das begonnen. Ne? Aber letztendlich wäre es besser gewesen, wenn ich das nicht gemacht hätte bei Rapid, weil ich bin mir ich bin quasi benutzt worden von den Funktionären. Ne? Mhm. Und die haben mich vorgeschoben, ich war dann der Prellpo quasi gegen Kranke. Ne?
Und Fani.
Und Fani, ja.
Und heute ist alles in Ordnung?
Ich habe mich da instrumentalisieren lassen. Ja. Nein, das war nicht okay. Ne? Also lauter Dinge, die ich heute nicht mehr machen würde, aber leider kann man das Rad nicht zurückdrehen. Aber es tut mir leid. Es ist natürlich, für mich ist das alles vergessen. Aber ehrlich gesagt, gescheiter wäre es, wenn ich damals gescheiter gewesen wäre.
Aber dann hätten Sie auch nicht so viele gute Stories zu erzählen gehabt. Ja, insofern, wir Journalisten haben natürlich auch Freude daran, dass es so verlaufen ist.
Ja, das glaube ich schon. Aber mir tut es wirklich, es tut mir leid. Ich würde das alles gerne revidieren.
Mich hat es trotzdem gefreut, Ihnen zu lauschen. Es war wirklich sehr spannend, sehr unterhaltsam und wirklich launig. Vielen Dank für das ausführliche Gespräch, Gustl Starek. Danke sehr.
Bitteschön.